Domradio weltweit.
Die Kanarischen Inseln. Die sind ja den meisten von uns ein Begriff. Wenn man von dort aus noch 2 Stunden weiterfliegt, dann kommt man zu den Kapverdischen Inseln vor der Westküste von Afrika. Um diese Inseln geht es heute hier in Domradio weltweit, um die Kapverdischen Inseln, die Inseln über und unter dem Wind. So heißen die Kapverden nämlich auch, denn manche sind der Richtung, aus der der Wind bläst, zugewandt, andere ihm entgegen. Wind und Wasser bestimmen das Leben auf den Inseln. Das werden wir heute im Lauf der Sendung noch hören. Und außerdem sprechen wir darüber, unter welchen Bedingungen die Menschen auf den Kapverdischen Inseln leben und wie sich die katholische Arbeitnehmerbewegung auf den Kapverden engagiert. Mein Name ist Heike Sikoni. Schön, dass Sie dabei sind. Inseln über und unter dem Wind, das ist der Titel heute von Domradio weltweit. Und damit wir einen ersten Eindruck von den Inseln bekommen, hat Christian Schlegel für uns die wichtigsten Informationen über die Inseln zusammengefasst.
Die Kapverdischen Inseln gehören zu Afrika und liegen etwa 450 Kilometer vor der Westküste Afrikas im Atlantik. Sie bestehen aus 9 bewohnten und einigen unbewohnten Inseln. Die Kapverden sind Vulkaninseln und es gibt dort nur wenige Tiere und Pflanzen. Das Klima ist mild und sonnig, die Temperaturen liegen das ganze Jahr über zwischen 23 und 30 Grad. Insgesamt wohnen auf den Inseln etwa über 500.000 Kapverdianer, aber dazu kommen noch einmal etwa 700.000 Kapverdianer, die im Ausland leben. Die Amtssprachen von Kap Verde sind Portugiesisch und die Nationalsprache das kapverdische Kreol. Die Inseln wurden im 15. Jahrhundert von den Portugiesen entdeckt und eine Zeit lang im Sklavenhandel als Umschlagplatz benutzt. Anfang der 70er wurden die Kapverden unabhängig und ein eigener Staat. Erst vor einigen Jahren wurde Kap Verde von einem wenig entwickelten Land zu einem Land mit mittlerem Einkommen heraufgestuft.
Die Kapverden sind also ein Land, in dem sich einiges tut und das liegt am Wasser und vor allem auch am Wind, dem Aufwind sozusagen für den Tourismus. Wir starten unsere Reise auf die Kapverdischen Inseln auch gleich auf der Insel Sal, einem Mekka für Surfer. Wenn Europäer auf die Kapverdischen Inseln reisen, dann meistens nach Sal oder Boa Vista. Diese beiden Inseln sind die Tourismuszentren der Kapverden. Vor allem auf Sal gibt es viele Wind- und Kitesurfer. Der Wind und vor allem das Wasser sind der Reichtum der Insel. Allerdings nur das Salzwasser, Süßwasser und damit Trinkwasser gibt es keins. Jedenfalls kein natürliches in Form von Grundwasser. Was das bedeutet, hat unsere Reporterin Anna Kohn auf einer Rundfahrt über die Insel Sal erfahren.
Der Pickup holpert über eine ungeteerte Straße. Staub legt sich auf die Arme und das Gesicht. Um das Auto herum überall das gleiche Bild. Trockene, braune Erde, wenige Hügel, kaum Pflanzen.
Wenn man hier Sal anfliegt und dann runterschaut vom Flugzeug aus, dann denkt man ja, oh mein Gott, was ist das denn? Eine Mondlandschaft.
Anne Seiler hat die Tour über die Insel organisiert. Sie wohnt seit 15 Jahren auf Sal. Sal ist eine Vulkaninsel. Nur 30 Kilometer lang und 15 Kilometer breit. Die meisten Touristen wohnen in einer Stadt im Süden, in Santa Maria. Hier täuschen Palmen und Bepflanzung darüber hinweg, wie karg und wüst die Landschaft auf Sal eigentlich ist.
Hier auf Sal haben wir keinen einzigen Tropfen Grundwasser. Das ist unser größtes Problem. Alles Wasser, was die Leute in den Hotels, wir zu Hause und die Kapverdianer benutzen, ist alles Wasser, das aus zwei Meerwasserentsalzungsanlagen kommt. Und dieses Wasser, kann man sich vorstellen, ist teuer.
Für 1.000 Liter aus der Meerwasserentsalzungsanlage muss man auf Sal 1.500 Escudos auf den Tisch legen. Das sind etwa 14 Euro. Das scheint nicht viel zu sein, im ersten Moment. Aber zum Vergleich, für etwa 1.000 Liter Leitungswasser bezahlt man in Deutschland gerade mal etwa 2 Euro. Und die Menschen auf Sal verdienen um einiges weniger. Die Schere zwischen Arm und Reich klafft auf der Insel weit auseinander.
Reich ist zum Beispiel in den 5-Sterne-All-Inclusive-Hotels und arm ist da, wo die Leute leben, die in diesen Hotels womöglich arbeiten, weil von dem, was sie verdienen, können sich die hohen Lebenskosten, die wir hier auf Sal haben, nicht leisten. Zum Beispiel ein Apartment in Santa Maria, das billigste Apartment mit einem Schlafzimmer in Santa Maria kostet 200, 250 Euro. Aber so viel verdienen die Leute meistens gar nicht. Ja, Durchschnittsgehalt auf Sal, sagt man, sind ungefähr 200 Euro im Monat. Je nachdem, was man macht, kann also wesentlich weniger sein oder ein bisschen mehr.
Kein Vergleich zu den europäischen Touristen, die hier ihren Urlaub verbringen. Italiener, Engländer, Franzosen und Deutsche. Sie alle kommen, um die Sonne, das Meer und den Wind zu genießen. In den großen Hotels merkt man nichts von der Wasserknappheit auf der Insel. Carsten und Franziska sind aus Berlin gekommen, um 2 Wochen auf Sal zu verbringen. Und sie sind zufrieden mit ihrem Urlaub.
Im Großen und Ganzen ist die Insel richtig schön. Flora und Fauna sind bezaubernd. Ansonsten bestechen die Menschen durch Freundlichkeit, hervorragendes Essen. Man kann sich hier amüsieren, man kann Jetski fahren, man kann Quad fahren, man kann die Insel Offroad erleben. Also es ist einfach bezaubernd und macht viel Spaß.
Die Strände sind wunderschön, die sind wirklich schön. Das Essen im Hotel, ja, kommt wahrscheinlich auf das Hotel an, was man bucht. Das ist ansonsten geben die sich Mühe, wenn man bedenkt, dass alles importiert werden muss, außer Fisch und Salz.
Denn auch das ist ein Aspekt der Wasserknappheit auf der Insel. Um Getreide oder Reis anzubauen, ist erst recht kein Wasser übrig. Gemüse, Früchte, Milchprodukte, fast alles wird per Schiff importiert. Die Preise sind dementsprechend hoch. Und für die Einheimischen wird keine Ausnahme gemacht, erzählt Anne Seiler.
Wenn man hier in einen Supermarkt geht, trifft einen der Schlag, weil die Preise sind höher als in Deutschland. Jedes Mal, wenn ich in Deutschland bin und in einen Aldi, Lidl oder sonst was gehe, dann muss ich weinen, weil das kann ich nicht glauben, wie billig alles ist und es gibt alles.
Auf Sal dagegen richtet sich der Speiseplan auch nach dem, was gerade in den Regalen verfügbar ist.
Anna Kohn ist über die wasserlose Insel Sal gefahren und hat uns erzählt, was die Wasserlosigkeit für die Bewohner bedeutet. Auch auf der Nachbarinsel São Vicente gibt es kein Grundwasser. Über die Besonderheiten der Insel spreche ich gleich mit einem deutschen Arzt, der schon seit Jahren dort lebt. In Domradio weltweit sind wir heute unterwegs auf den Kapverdischen Inseln. Jetzt geht es um São Vicente, die Insel des St. Vinzenz. So heißt eine der kleineren Kapverdischen Inseln. Ähnlich wie auf Sal, der Insel, von der wir eben schon gehört haben, gibt es auch auf São Vicente kein Grundwasser. Trotzdem hat diese Insel ihren ganz eigenen Charakter. Pitt Reitmeier kennt São Vicente gut, der Arzt im Ruhestand, lebt seit 1981 auf den Kapverden und jetzt vermehrt auf São Vicente. Er hat außerdem den Reiseführer Cabo Verde geschrieben. Schönen guten Tag, Herr Reitmeier.
Guten Tag.
Wie würden Sie denn die Insel São Vicente beschreiben?
Ja, sie ist nicht so klein, aber doch relativ klein, durchaus gebirgig mit einem Berg von etwa 750 Metern und weiteren weitgehend runter erodierten älteren Vulkanen. Sie ist, wie Sie richtig gesagt haben, wüstenhaft und sie ist weltstädtisch. Und das ist der wahnsinnige Widerspruch auf dieser kleinen Insel. Es gibt helle Dünen, es gibt ganz tolle Surfstrände, es gibt aber ganz wenig Grün. Und die Stadt Mindelo, die beherrscht die ganze Insel.
Und die Kultur ist sehr britisch geprägt. Wie kommt das denn?
Das kommt eben daher, dass es hier diesen großen natürlichen Hafen gibt, den in den früheren Zeiten die portugiesischen Kolonialherren praktisch nicht beherrschen konnten. Und dann kam 1845 ein englischer Händler, der eine sehr dominierende Rolle auf der Insel Boa Vista hatte als Salzhändler. Der kam nach Mindelo. Inzwischen war die Dampfschifffahrt im britischen Imperium am schnellen Wachsen. Die ganze industrielle Revolution war am Rennen. Und Mindelo hat innerhalb von 10 Jahren sich zur viertgrößten Kohlehafen des britischen Imperiums verwandelt. Die Briten haben ungefähr um 1900 Mindelo weitestgehend dann verlassen. Aber die Stadt ist als britische Kolonialstadt entstanden, geplant und in sehr klarer britischer Kolonialarchitektur, von der zum Teil noch ganze Straßenzüge da sind. Also es ist eine sehr interessante Stadt und seltsamerweise die wenigsten Besucher haben vorher eine Ahnung, dass sie eigentlich einen Ausflug ins britische Empire machen.
Und wovon leben die Menschen heute auf São Vicente?
Ui, das ist zum Teil eine schwierige Frage, denn São Vicente in sich hat zwar seine Existenzberechtigung, aber es ist eine Regionalstadt. Es ist die Verwaltungs-, Schul- und Hafenstadt für die ganze nördliche Inselgruppe. Und als solche konzentrieren sich hier sehr, sehr viele Verwaltungsposten. Der Staat beschäftigt selbst sehr, sehr viele Leute eben im Bildungssektor, am Hafen. Es ist der größte Hafen des ganzen Landes. Es gibt wenig Industrie, weil die Gestehungskosten natürlich für Industrieproduktion hier sehr hoch sind. In einer Stadt, wo jeder Liter Wasser aus der Fabrik kommt, aus der Seewasserentsalzungsanlage, ist das alles schwierig zu gestalten. Der Tourismus spielt inzwischen eine Rolle, um Hotels zu beschäftigen, um die ganzen Folgebeschäftigungen wie Touristeninformation und Hafenbehörden.
Vielleicht bleiben wir gerade noch mal beim Allgemeinteil. Sie haben gesagt, es gibt britischen Einfluss, es gibt portugiesischen Einfluss. Schlägt der sich auch in der Mentalität der Leute wieder? Wie sind die Menschen auf São Vicente?
Die Leute auf São Vicente, die sind sehr, sehr offen, unglaublich kommunikationsstark und eben gerade durch diese weltstädtische Atmosphäre stark geprägt. Hier haben sich die Intellektuellen gesammelt, hier sind die Bildungsinstitutionen, hier ist ein Theaterfestival, hier gibt es Leute, die international als Komponisten auftauchen und ähnliches. São Vicente ist gekennzeichnet durch seine Offenheit und durch es ist eine atlantische Dimension. Und fast jede Familie hat irgendjemanden, der irgendwo rund um den Atlantik, die meisten in Lissabon oder Rotterdam oder in Paris oder in den USA, sein Leben verbringt oder zumindest einen Teil in der Emigration und ständig in Kontakt ist mit der Familie. Früher waren es seltene Briefe und ab und zu ein bisschen Geld. Heute sind es nach wie vor ganz erhebliche finanzielle Zuwendungen an die Leute nach Kap Verde, an die Familie. Aber die Kommunikation ist im Rahmen des Internets natürlich wahnsinnig beschleunigt.
Das sagt Pitt Reitmeier, er ist Reisebuchautor und Arzt, der seit den 80ern immer wieder auf den Kapverden lebt. Vielen Dank erstmal bis hierher. Später in der Sendung werden wir noch einmal miteinander sprechen und dann geht es um die heutigen Lebensbedingungen für die Menschen auf den kapverdischen Inseln. Unsere nächste Station in Domradio weltweit ist Santa Maria auf der Insel Sal. Das ist der touristische Hauptort der Kapverden. Ende der 1990er haben die großen Reiseveranstalter die Insel entdeckt. Erst kamen nur ein paar einzelne Reisende, jetzt auch viele Pauschaltouristen. In Santa Maria treffen Touristen und Einheimische aufeinander und hier werden auch die Probleme der Insel offensichtlich. Denn der Tourismus bringt zwar Arbeitsplätze, aber er hat auch Nachteile für die Bevölkerung. Anna Kohn hat sich für uns in Santa Maria umgesehen.
Ein Abend in Santa Maria. Touristen und Einheimische sind auf den Straßen unterwegs, flanieren durch die kleinen Gassen, trinken Wein und Caipirinhas. Es ist immer noch warm, die Stimmung ist entspannt und fröhlich. No stress ist das Motto der Insel. Kein Stress. Es steht über Geschäften und auf Souvenirs, auf T-Shirts und auf Surfbrettern. Die Menschen hier scheinen das Motto zu leben. Sie lassen sich Zeit. Sal ist karibisches Leben vor der afrikanischen Küste. Und das zieht Jahr für Jahr tausende Touristen an. Nur ein, zwei Straßen weg vom touristischen Zentrum von Santa Maria liegen die Souvenirshops. Sie sind fest in der Hand von Senegalesen, die vom Festland herüber nach Sal gekommen sind. Auch von den anderen Inseln kommen viele Kapverdianer nach Sal, um hier Arbeit zu finden, angelockt vom Tourismus.
Das ist ein zweischneidiges Schwert. Ohne den Tourismus hätten wir gar nicht so viele Leute von anderen Inseln hier auf Sal, die Arbeit suchen. Dann hätten wir auch nicht so viel Kriminalität. Wir hätten auch nicht das Drogenproblem, das mittlerweile sehr, sehr groß ist. Wir hätten keine Prostitution und eben Kriminalität. Die Kriminalität ist steil angestiegen, vor allem Beschaffungskriminalität. Das hätten wir nicht, wenn wir keinen Tourismus hätten, aber wir hätten auch keine Arbeitsplätze für die Leute, die von anderen Inseln kommen, um hier zu arbeiten.
Anne Seiler lebt seit über 10 Jahren auf Sal. Sie organisiert hier Touren über die Insel. Anne wohnt in den hinteren Reihen von Santa Maria, da, wo auch die Kapverdianer wohnen. Sie hat ein eigenes, schönes Haus, aber...
Ich lebe sehr, sehr einfach. Ich habe zum Beispiel auch keinen Boiler oder sowas, heißes Wasser. Wenn wir heißes Wasser wollen, dann müssen wir heißes Wasser auf dem Herd warm machen. Übrigens wird hier fast ausschließlich mit Gas gekocht, weil bei den vielen Stromausfällen E-Herde gibt es hier eigentlich gar nicht. Wenn ich Wäsche waschen will, dann nehme ich meine chinesische Waschmaschine, fülle Wasser hinein per Hand, lege meine Wäsche dazu, schütte Waschpulver hinein Und wenn ich gerade keinen Stromausfall habe, kann ich die dann anstecken und dann dreht die sich ein bisschen links rum, rechts rum. Das macht die dann so eine Viertelstunde, eine halbe Stunde. Und dann muss man die Wäsche rausholen, selber klarspülen, selber ausfringen und aufhängen. Also ist alles schon sehr mühsam.
Nicht mal Strom ist hier selbstverständlich.
Also ich habe Strom, wenn ich Strom habe. Wir haben natürlich relativ viele Stromausfälle, weil die Firma Elektra, die hier immer noch das Monopol hat, das ist unsere Strom- und auch zum Teil Wasserfirma, arbeitet mit einer uralten Maschine sozusagen und bringt oft nicht genug Strom her, vor allem im Sommer, weil da verbrauchen die Hotels mehr Strom, die Leute verbrauchen mehr Strom mit Airconditions und so weiter. Und dann haben wir sehr, sehr oft Stromausfälle.
Die Touristen bekommen davon nichts mit. Die großen Hotels haben ihre eigenen Generatoren. Ein riesiges Rio-Hotel mit mehr als 1000 Zimmern liegt direkt am Strand. Das Wasser hier ist türkisblau, schillert hell und dunkelgrün in der Sonne. Die Insel bietet landschaftlich nicht besonders viel, aber für Wassersportler ist sie ideal. Rod Smith hat hier seit über 15 Jahren eine Surfschule am Strand von Santa Maria.
Diving is very, very popular here. Windsurfing, Kitesurfing, it's great. It's really probably some of the best.
Man kann hier auf den Kapverden tauchen, erzählt er. Aber vor allem für Windsurfen und Kitesurfen ist die Insel ein optimales Gebiet. Weltklasse, sagt Rod. Ein paar hundert Meter von Rods Surfschule entfernt liegt der Pier von Santa Maria, der Steg. Hier legen am Vormittag die Fischerboote mit dem frischen Fang an. Frauen mit bunten Tüchern um den Kopf sitzen auf dem Steg. Vor sich wannen mit den Fischen darin. Sie werden direkt vor Ort geschuppt und ausgenommen. Unter dem Steg schäumt das türkise Wasser und es riecht nach Meer und ein wenig metallisch nach Blut. Viele Touristen sind hier, um den Fang zu bestaunen. Der Tourismus hat sich verändert, sagt China Patel, die auch in der Surfschule arbeitet.
With any development there's a downside. So
jede Entwicklung hat auch ihre Kehrseite. Klar, es gibt mehr Wohlstand, mehr Jobs, aber gibt es auch eine bessere Lebensqualität? Das kommt darauf an, was man als Lebensqualität ansieht. In manchen Aspekten sicherlich schon. Mehr Leute haben Zugang zu Wasser, zu Elektrizität. Aber der Lebensunterhalt ist teurer geworden und es ist nicht mehr so einfach, sein Abendessen zu fischen, weil die Gewässer überfischt sind, weil die Kapverden viele Fischrechte in andere Länder verkauft haben.
Contracts with a lot of countries to fish their waters.
No Stress zieht die Touristen an, aber das Leben hat sich verändert auf Sal. Der Wohlstand ist gestiegen, das schon. Aber, sagt Anne Seiler,
eigentlich bedarf dieses Land weiterer Entwicklungshilfe. Also hier auf Sal brauchen wir unbedingt dringendst weitere Meerwasserentsalzungsanlagen. Wir brauchen dringendst ein Müllkonzept, weil auch der Müll, der wird auf einen Haufen geschmissen. Wir brauchen dringendst mehr Alternativstrom. Ich denke, auf die Dauer gesehen, mit den ganzen Hotels, die noch gebaut werden, das kann so nicht gut gehen.
Sagt Anne Seiler, die in Santa Maria auf Sal lebt. Unsere Reporterin Anna Kohn hat mit ihr gesprochen. Fest steht, es gibt mehr Tourismus auf den Inseln und wie das die Lebensbedingungen verändert. Darüber spreche ich gleich noch einmal mit dem deutschen Arzt und Reisebuchautor Pitt Reitmeier, der auf den Kapverden lebt. Die Kapverden wurden vor einigen Jahren von einem wenig entwickelten Land zu einem Land mit mittlerem Einkommen heraufgestuft. Aber hat das Land deshalb wirklich einen Sprung gemacht? Unter welchen Bedingungen leben die Menschen dort heute? Darüber spreche ich jetzt mit Pitt Reitmeier. Er ist Arzt und lebt seit vielen Jahren auf den Kapverden. Er hat auch den Reiseführer Capo Verde geschrieben. Nochmal schönen guten Tag, Herr Reitmeier.
Ja, guten Tag.
Fangen wir mal mit der Grundversorgung an. Wie steht's denn um die Krankenversorgung auf den Kapverden?
Die Krankenversorgung müsste man weiter fassen als Gesundheitssituation. Und da muss ich sagen, da hat Kap Verde gewaltige Sprünge gemacht. Denn wir hatten zum Beispiel hier vor der Unabhängigkeit, das war erst 74, sind die letzten Daten vor der Unabhängigkeit, eine Säuglingssterblichkeit von 110. Also von 1000 Säuglingen versterben 110 im ersten Lebensjahr. Das konnte man hauptsächlich durch präventive Maßnahmen bis 1983, 84 bereits auf Werte um die 30 runterdrücken. Das ist gewaltig gewesen. Und die Krankenversorgung spielt natürlich auch eine Rolle.
Aber die präventive, flächendeckende Versorgung der Schwangerenvorsorge, Kindermedizin vorsorglich, flächendeckende Impfungen, Schulspeisungen, freie Ernährungsberatung, das ist alles frei und funktioniert und eben dieses schon seit wenigen Jahren nach der Unabhängigkeit.
Mhm. Und wie sieht es in Sachen Bildung aus?
In Sachen Bildung, das ist die totale Revolution gewesen. Wenn man jetzt sieht, dass von 550 Einwohnern, 150.000 im Bildungswesen sind, als Schüler, Kindergartenkinder, als Studenten, dann kann man sich auf der einen Seite vorstellen, welche massive Veränderung entstanden ist in einem Land, das vorher zu über 50% Analphabeten hatte. Und auf der anderen Seite weiß man natürlich auch, was das bedeutet für den Staat, das alles zu unterhalten. Das ist enorm schwierig. Und es gibt da sehr vieles, wo man die Chancengleichheit und alles dies eigentlich weiter forcieren sollte, indem man mehr Stipendien, Büchergeld, Förderung der Internate, Verminderung der Studiengebühren, die für viele schwierig sind. Über 1000 Studenten sind im Rückstand mit ihren Studiengebühren jetzt in der Krise. Neue Ansätze, Distance Learning, Uninetzwerke, alles diese kann man und sollte man sehr viel stärker fördern.
Es gibt auch auf den Kapverden einen gesetzlichen Mindestlohn. Das sind 11.000 Escudos, umgerechnet 100 Euro im Monat. Man kann sich eigentlich nicht vorstellen, dass das zum Leben reicht.
Ja, das fällt selbst mir, der ich das jeden Tag sehe, wie man davon lebt, relativ schwer zu verstehen, wie die Familien dank ihrer Solidaritätsnetzwerke und allem dem trotzdem überleben. Es ist enorm schwierig, denn das Preisniveau ist hoch. Jetzt nicht für einen Europäer, für einen Europäer ist es relativ moderat, aber Dienstleistungen sind billiger, aber Industriewaren sind entweder schlechterer Qualität oder noch teurer als in Europa. Mhm. Dieser Mindestlohn ist auf der anderen Seite schon eine sehr positive Entwicklung, weil er wenigstens dazu zwingt, diesen Mindestlohn zu bezahlen. Vorher haben die jungen Frauen, die 50 Stunden die Woche beim chinesischen Händler im Laden stehen und lächeln und irgendwelche unnötigen, schlechten Kleider durchreichen, die haben 60 Euro pro Monat verdient. Mhm. Jetzt sind sie wenigstens bei 110. Hat leider dazu geführt, dass auch einige entlassen wurden.
Ein wichtiger Arbeitgeber ist ja auch der Tourismus. Also was sagen Sie dazu, Segen oder Fluch?
Segen und Fluch, ganz sicherlich. Fangen wir mal mit dem Fluch an. Der Fluch sind diese Großanlagen, die europäische Großinvestoren hochziehen, hauptsächlich im Sonne- und Strandtourismus oder nahezu ausschließlich, mit enormen Schäden für Umwelt und Kultur. Die belegen sie mit einem vorwiegend bildungsfernen Publikum. Und der Gewinn für Wirtschaft und Entwicklung ist minimal. Wenn wir zum Segen kommen, dann ist der ganz klar assoziiert mit kleinen Familienbetrieben. Vor allem im Bergtourismus sehen wir eine sehr positive Entwicklung insofern, als fast ausschließlich kleine Familienbetriebe, die freundlich sind, einfach Leute aus der Region, die schaffen dir ein angenehmes Umfeld, in dem die Gäste mit der lokalen Bevölkerung in Kontakt kommen.
Das sagt Pitt Reitmeier, er ist Arzt im Ruhestand und lebt seit vielen Jahren auf den Kapverden. Er hat uns erzählt, unter welchen Bedingungen die Menschen auf den kapverdischen Inseln leben. Ich danke Ihnen sehr dafür, Herr Reitmeier.
Vielen Dank.
Auf der kapverdischen Insel Sal liegt das Touristenzentrum Santa Maria. Aber es gibt auch 4 Slums, wo Menschen leben, die sich Mieten nicht leisten können. In einem davon, in Terra Boa, etwas nördlich der Hauptstadt Espargos, leben rund 300 Menschen. Eine davon ist Ana de la Cruz. Unsere Reporterin Anna Kohn hat sie dort getroffen, wo sie arbeitet, im Haus ihrer Arbeitgeberin.
Ana de la Cruz stellt das Mittagessen auf den Tisch. Es gibt Nudelauflauf mit Schinken, dazu Tomatensalat. Anna hat gekocht. Das ist eine ihrer Aufgaben bei Anne Seiler, bei der sie als Haushaltshilfe arbeitet. Jeden Morgen fährt Anna mit dem Bus nach Santa Maria zu Anne.
Ich stehe um 6 Uhr auf, dann mache ich Frühstück für mich und meinen Mann. Mein Mann geht dann zur Arbeit und ich nehme den Bus nach Santa Maria. Es gibt einen öffentlichen Bus. Ich komme so etwa gegen 8 Uhr an, manchmal auch später, das weiß man nie so genau, wegen der Busse. Und so um 3 rum fahre ich wieder nach Hause und mache da noch die Hausarbeit. Bei Anne mache ich zum Beispiel Mittagessen für Annes Tochter. Ich kümmere mich um die Hunde und Katzen und mache alle möglichen häuslichen Tätigkeiten.
Anna de la Croce arbeitet in Santa Maria, aber sie lebt in Terraboa, einem der 4 Slums auf der kapverdischen Insel Sal. Anna sieht nicht aus, wie man sich jemanden vorstellt, der im Slum lebt. Sie ist 33, trägt eine enge Jeans, ein rosa Trägertop, die Haare akkurat in einem kleinen Dutt zusammengebunden. Sie lacht viel, wenn sie spricht. Und ein bisschen schüchtern erzählt sie ihre Geschichte. Eigentlich stammt Anna von der Insel Santo Antão, aber sie kam nach Sal, um hier zu arbeiten. Zuerst lebte sie in der Hauptstadt, aber nach einer Weile konnte sie die Miete nicht mehr zahlen und zog in den Slum. Seit 6 Jahren wohnt sie jetzt in Terraboa.
Ich lebe in einer Baracke. Wir haben 3 Räume. In dem einen schlafen ich und mein Mann, in dem anderen die Kinder und dann gibt es noch eine Küche. Ein Bad haben wir nicht, das hat hier keiner in Terraboa. Wir haben noch so eine Art Vorplatz, da spielen die Kinder.
Anna hat 3 Kinder, der älteste ist 15, der jüngste 6. Sie gehen alle in die Schule. Annas Mann ist Maurer, sie hat ihn auf Sal kennengelernt. Nur das jüngste Kind ist sein Sohn. Der Vater der anderen beiden Kinder lebt auf einer anderen Insel. Unterhalt zahlt er nicht.
Der Vater der beiden älteren Kinder, der arbeitet nicht. Der lebt in seinem Haus in Santo Antão, arbeitet nicht und schickt keinen Cent. Ich kümmere mich allein um die Kinder und arbeite für die Kinder. Von dem Vater sieht und hört man nichts.
Dabei gibt es auf den Kapverden ein Gesetz, nach dem Väter für ihre Kinder Unterhalt zahlen müssen. Aber wo nichts ist, da kann man auch nichts holen, kommentiert Annas Arbeitgeberin Anne Seiler und zuckt mit den Schultern. Sie selbst lebt seit über 15 Jahren auf Sal. Vor einigen Jahren hat sie mit anderen zusammen einen Verein gegründet, um die Lebensverhältnisse der Menschen in Terraboa zu verbessern.
Es gab damals gar nichts, weder einen Wassertank noch Schulsachen. Die Kinder sind mit Plastiktüten in die Schule gegangen, wo ein halber Bleistift drin war. Noch Hilfe zur medizinischen Versorgung. Also haben wir angefangen ganz klein. Wir haben ein Wasserauto kommen lassen, wo 1000 Liter Wasser drin waren und jeder konnte kommen und sich Wasser holen ein bisschen. Haben eine Kooperation mit einer Zahnärztin gemacht, haben einen Kindergarten gegründet. Das ist unser Hauptprojekt eigentlich.
In den Kindergarten mitten zwischen den Baracken in Terraboa gehen mittlerweile rund 50 Kinder. Es gibt 4 Erzieherinnen. Finanziert wird das Ganze vor allem über Spenden aus Deutschland und anderen Ländern. Von der Wasserstelle profitiert ganz Terraboa. Hier holt Anna de la Croce zum Beispiel auch das Wasser zum Duschen. Und der Kindergarten bietet anderen Müttern mit jungen Kindern die Chance, arbeiten zu gehen oder eine Ausbildung zu machen. Anna selber kann weder lesen noch schreiben.
Als ich klein war und in der Schule war, da habe ich viele Schläge auf den Kopf gekriegt. Und seitdem mag ich die Schule nicht mehr. Und ich will auch jetzt nicht in die Schule gehen. Ich will die Schule für meine Kinder, aber für mich will ich keinen Unterricht.
Es gibt Angebote für Analphabeten auf den Kapverden. Es werden Kurse zur Erwachsenenbildung angeboten. Anna aber weigert sich, solche Kurse zu besuchen. Sie ist zufrieden mit ihrem Leben, sagt sie. Nur eine andere Unterkunft wäre schön.
Ich würde mich sehr freuen, wenn ich ein Haus hätte, in dem ich wohnen könnte. Das wäre ein besseres Leben. Ein Haus, in das es zum Beispiel nicht reinregnet. Und für mich ist es wichtig, dass meine Kinder zur Schule gehen und später vielleicht auch studieren können. Das ist für mich jetzt mein Lebenssinn.
Anne Seiler, eine Deutsche, hat mit anderen mehrere Hilfsprojekte auf der Insel Sal begonnen. Darunter hat sie einen Kindergarten ins Leben gerufen. Wenn Sie mehr über die Hilfe für Terraboa erfahren möchten, dann klicken Sie doch einfach unter domradio.de auf die Weltweit-Sendung. Da haben wir noch einmal die Informationen für Sie zusammengefasst. Wir sind heute in Domradio weltweit auf den kapverdischen Inseln unterwegs. Dort herrscht ähnlich wie auf den Kanarischen Inseln ein mildes ozeanisches Klima. Das Klima ist durch geringe Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht und durch ganzjährig relativ hohe Luftfeuchtigkeit gekennzeichnet. Die Tagestemperaturen liegen zum Beispiel das ganze Jahr zwischen 23 und 30 Grad und die Wassertemperatur sind auch ganzjährig mit 22 bis 27 Grad Celsius sehr angenehm und machen das Land für den Strandtourismus attraktiv. Wichtig für das Thema, das wir gleich besprechen, ist der Passat, ein warmer und trockener Nordostwind. Denn der sorgt dafür, dass sich die Kapverden gerade zu einem Vorreiter in Sachen erneuerbare Energien entwickeln. Eben haben wir ja schon vom Engagement der katholischen Arbeitnehmerbewegung auf den Kapverden gehört, aber das Land tut auch selbst viel, um sich weiterzuentwickeln. 2002 zum Beispiel, da haben die Kapverden eine sehr ehrgeizige Energiewende beschlossen. Sie wollen umstellen auf regenerative Energien, also auf Windkraft und Solarenergie. Unsere Reporterin Anna Kohn, die ist bei mir jetzt im Studio. Anna, du warst ja vor einigen Wochen selbst auf den kapverdischen Inseln, auf der Insel Sal genauer gesagt, und da hast du ja eine völlig, ja, man kann sagen, verspargelte Landschaft gesehen.
Ja, also ganz so doll ist es nicht, aber ein paar Windräder habe ich tatsächlich auf Sal gesehen.
Also ein Windpark auf Sal, was genau haben sich denn die Kapverden vorgenommen bezüglich erneuerbarer Energien?
Bis 2020 wollen die Kapverden sich zu 50%, also zur Hälfte, mit erneuerbaren Energien versorgen. In den letzten 15 Jahren ist nämlich der Energieverbrauch auf den Kapverden enorm angestiegen. Und bis jetzt muss für diese Energieversorgung vor allem teurer Diesel importiert werden. Und das neue Ziel soll jetzt aber vor allem mit Energie aus Windkraft und Solarenergie geschafft werden.
50% Strom aus erneuerbaren Energien und das bis 2020, das ist ein ehrgeiziges Ziel. Wie steht es denn bis jetzt um die erneuerbaren Energien auf den Kapverden?
Also ein Viertel des Stroms, den die Kapverden verbrauchen, der kommt schon aus erneuerbaren Energien, vor allem aus der Windenergie. Wind ist auf den kapverdischen Inseln eine Ressource, die man wirklich sehr gut nutzen kann. Der bläst nämlich sehr stark und ziemlich konstant. Und deshalb haben die Kapverden auch 2011 mehrere Windparks gebaut. Kabeolika heißt dieses Projekt. Und dabei wurden auf Sal, auf São Vicente, auf Boa Vista und auf der Hauptinsel Santiago Windräder gebaut. Und für dieses Projekt gab es dann auch mehrere Auszeichnungen, zum Beispiel den Africa Energy Reward.
Das heißt Vorbildfunktion?
Ja, genau. Also man hofft, dass die Kapverden Vorreiter für eine Entwicklung sind, die dann auch in Westafrika weitergehen könnte. Und deshalb wurde auch auf den Kapverden ein Zentrum für erneuerbare Energien gegründet. ECRE heißt das. Und es gehört zur ECOWAS, also zur Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten. Und in diesem Zentrum haben die eben die Aufgabe, Strategien zu entwickeln, wie man in ganz Westafrika mehr auf erneuerbare Energien setzen kann. Allerdings gibt es auch auf den Kapverden selber noch einiges zu tun, zum Beispiel bei der Speicherung dieser erneuerbaren Energien. Das ist ein Punkt, an dem da noch gearbeitet wird.
Und diese ganzen Entwicklungen, die kosten natürlich auch. Wer zahlt das denn?
Ja, das ist das Problem. Weil die Kapverden nicht mehr richtig als Entwicklungsland gelten, müssen sie das Geld mittlerweile selbst aufbringen für diese Energiewende. Und laut der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, der GIZ, werden die Investitionen noch mehr als 1 Milliarde Euro kosten. Und das Geld haben die Kapverden nicht. Und deshalb hoffen sie jetzt darauf, dass Investoren aus dem Ausland in die Energiewende auf den Kapverden investieren.
Und wenn die mitziehen, dann könnten die Kapverden vielleicht auch ihr Ziel erreichen, bis 2020 die Hälfte ihrer Energie aus erneuerbaren Quellen zu gewinnen. Danke, Anna Kohn, für diese Information.
Gern.
Und das war's schon wieder. Kapverden, Inseln über und unter dem Wind ist vorbei. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Tschüss.